Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und einem Mann des deutschen Kinos zu Gast, einem Autor und Regisseur, dessen Filme mir in den letzten 30 Jahren persönlich immer größtes Vergnügen bereitet haben, weil sie alle unglaublichen Witz haben im Sinne von Geist und Intelligenz, weil sie Lustiges mit dem Klugen verbinden, das Schräge mit dem Tiefgehenden, in den Stoffen, in den Figuren, in den Dialogen, die er fast immer selbst entwirft und schreibt. Und er hat damit das Intellektuelle wie das breite Publikum erreicht, große Erfolge gehabt. Alles auf Zucker war so ein Knaller, um nur einen zu nennen, eine Komödie über eine jüdische Familie, wie sie in Deutschland wohl nur er hinbekommen konnte. Aber auch nur ihm hat man es abgenommen, einen Helge Schneider als Adolf Hitler auf die Leinwand zu bringen. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Leider unter Corona-Bedingungen. Wir können nicht im Studio zusammensitzen, sind aber verbunden. Willkommen zu den Zwischentönen. Dani Levy.
Hallo, ich grüße Sie. Ja, ich hoffe, dass wir wirklich zusammenkommen. Es ist so befremdlich, ne, dass Sie auch mit jemandem sprechen müssen und ich auch, der nicht vor Ihnen sitzt, wo man sich noch zuzwinkern kann und so, sondern dass man eben jetzt eben so zugeschaltet ist. Aber ich freue mich trotzdem und ich habe mich sehr gefreut über das, was Sie gerade gesagt haben.
Wir machen das Beste draus, Herr Levy. Und meine erste Frage ist auch wirklich, hat nichts mit der Situation zu tun, sondern ist schlicht und einfach die Frage, die ich mir beim Gucken eines Filmes gleich notiert habe. Wie bringt man einen echten deutschen Schäferhund dazu, die Pfote zum Hitlergruß zu erheben?
Kann das nicht jeder deutsche Schäferhund? Schon genetisch veranlagt. Nein, das ist natürlich, wie sagt man, das gibt es ja dafür beim Film völlig überbezahlte und manchmal auch wirklich sehr luftige oder windige Tiertrainer. Das ist ja ein ganz eigener, sozusagen ein ganz eigener Seitenbereich des Filmemachens, dass sobald man mit Tieren zu tun hat, wendet man sich an sogenannte Tiertrainer oder nicht sogenannte, sondern an Tiertrainer, die im Vorfeld schon eine Liste von Dingen bekommen, die das betreffende Tier eben lernen muss. Und dann wird das, es läuft ja alles über Futter, wird das Tier sozusagen vorbereitet auf den Dreh und dann ist der Tiertrainer auch immer direkt neben der Kamera oder unter dem Tier oder wie auch immer. Und so hat eben auch dieser arme Schäferhund lernen müssen für sehr viel Futter, dass es sein, glaube ich, rechtes Pötchen eben nach oben bringt. Und dann haben wir quasi völlig absurd und kindisch im Mischstudio dann noch so ein Hi irgendwie drauf gemacht und dann war das irgendwie halt das, was es am Schluss ist im Film.
Das ist eine Szene aus Mein Führer, die wirklich wahrste Geschichte über Adolf Hitler, einer Ihrer kontroversen Filme, könnte man sagen, Herr Levy, von dem Sie uns später noch ausführlich erzählen müssen. In Ihrem jüngsten Film haben Sie wieder etwas Tierisches erfolgreich ins Kino gebracht. Die Känguru-Chroniken nach den Bestsellerbüchern von Marc-Uwe Kling. Das war ja jetzt nun aber ein halb echtes Känguru, also ein Mann im Kostüm und dann eben mit computergenerierten Bildern. Wie war denn das, mit so zu arbeiten? Sie haben da, glaube ich, auch viel selber gemacht am Computer, ne?
Nee, also das nicht. Ich habe halt, also ich war als Regisseur auch für die Animation des Kängurus natürlich als verantwortlich, also für die Gestaltung sozusagen. Also das heißt, meine Aufgabe bestand darin, ein riesiges Animationsstudio, Trickster heißen die gibt es in München und in Berlin, ein deutsches Unternehmen, soweit präzise quasi wie Sekunde für Sekunde, Gesichtsausdruck für Gesichtsausdruck zu briefen, dass die auf meinen Anleitungen basierend eben diese sehr, sehr lustige Känguru-Figur aus dem Nichts sozusagen herstellen. Und Sie haben natürlich recht, wir haben beim Drehen einen Schauspieler gehabt, der genau die Größe dessen hatte, was wir eben als Känguru angeplant haben. Das haben wir im Vorfeld sehr genau überlegt, wie groß das Känguru werden muss, damit es eben weder ein Haustier, also nicht zu klein, aber auch nicht zu bedrohlich ist. Also das war Und dafür haben wir einen Darsteller gesucht und der hat quasi das Känguru am Set gespielt, ist aber dann in der Postproduktion leider 100% rausretuschiert worden. Das heißt, er hat, also den gibt es weder körperlich noch stimmlich. Am Schluss hat dann Marc-Uwe Kling, wie in den Hörbüchern auch, eben natürlich das Känguru gesprochen und ja. Und das war schon eine sehr, sehr faszinierende Aufgabe und für mich natürlich auch völlig neuartig. Eine Figur, die eine Psychologie, einen Schalk, einen Witz, eine Spontanität, eine Impulsivität hat, ganz quasi aus dem Computer heraus zu entwickeln und trotzdem psychologisch eben so zu gestalten, dass man sie eben als wahre Figur auch ernst nimmt und auch verfolgen kann.
Sie haben für diesen Film mal das Buch nicht geschrieben. Marc-Uwe Kling war der Autor. Wenn man allerdings die vielen klasse Dialoge über Anarchie und Revolution und Politik anhört, das Känguru ist ja erklärter Kommunist, dann denkt man eigentlich, das hätte auch aus der Feder von Danny Levy stammen können. Haben sich da zwei Geister gefunden? Sie haben einmal gesagt, glaube ich, dass Sie den Film nur gemacht hätten, weil Ihre Kinder Sie dazu gedrängt hätten.
Ja, aber es war natürlich schon, da haben Sie schon recht, das ist, also das war schon ein Match, wie man es sozusagen, also das war schon, also da haben sich schon zwei gefunden. Es war nicht so, dass ich nur aufgrund meiner Kinder diesen Film gemacht hätte, weil das, also wenn mit der Stoff und die Aussagen und die ganze, wie soll ich sagen, die ganze Atmosphäre der Bücher fremd gewesen wäre oder wenn ich mich da überhaupt nicht befähigt oder geeignet gefühlt hätte, dann hätte ich den Film auch nicht angenommen. Also es war schon so, dass ich mit diesem Kosmos der Känguru-Chroniken, also von der Idee des Kleinkünstlers, der in einer Wohnung lebt, die Absurdität dessen, dass er mit einem Känguru zusammenlebt, was für jeden selbstverständlich ist und nur für den Psychotherapeuten nicht, die Art der, ich sage jetzt mal, die Art der politischen Einmischung, überhaupt die Durchdringung des Mainstream Buches oder des Mainstream-Kinos mit politischen Inhalten. All diese Elemente waren für mich sehr vertraut und eben auch, das wollte ich auch wirklich machen. Und trotzdem war es, wie Sie eben schon eingangs gesagt haben, für mich ein Sonderfall, weil ich eben das Buch nicht schreiben konnte, sondern weil eben Marc-Uwe Kling, der Autor der Erfolgsbücher, sich auch von Anfang an das Recht ausbenommen hat, dass er alleinig die Bücher schreibt. Er wollte zwar meine Kritik oder meinen Input haben, aber er wollte wirklich jede einzelne Zeile, jedes Wort musste durch sein System gehen. Er wollte, dass das 100%, wie sagt man so schön, Autor-approved ist. Also, dass wirklich die Känguru-Chroniken ganz und gar in seiner Tonalität sind. Und das war für mich schon auch eine Aufgabe, auf der Buchebene so wenig mitarbeiten zu können.
Ich habe den Film im letzten Winter erstmal verpasst. Ich habe damals aber gleich gedacht, jetzt rufst du endlich mal an für die Zwischentöne, dass der Dani Levy mal zu uns kommt. Und dann sind wieder die Wochen vergangen und schließlich schlug Corona mir buchstäblich die Kinotür vor der Nase zu. Wie sehr hat der Lockdown im Frühjahr dann eigentlich noch Ihren Film geschleift? Da war ja ein großer Erfolg.
Es war eine Katastrophe, um es ganz deutlich zu sagen. Also wir hatten ja in den ersten 8, 9 Tagen knapp 600.000 Zuschauer. Also wir reden über einen richtigen fetten Box-Office-Hit. Also das ist schon fast in der Kategorie eben eines Hollywood, also oder ganz eines Hollywood-Mainstream-Films. Und das auch schon mit der herannahenden Corona-Welle. Also es war ja nicht so, dass wir noch in völliger Ahnungslosigkeit die ersten 8 Tage Kino gemacht haben, sondern es war eben schon überschattet von den Corona-Maßnahmen, die schon anrückten. Und dann, nachdem nach 9 Tagen die Kinos ganz zugemacht wurden, war das halt ein richtiger Interruptus. Und nachdem dann die Kinos knapp 2 Monate oder weiß gar nicht mehr, 2,5 Monate später wieder zögerlich aufgemacht haben, haben wir den Film natürlich überall hin platziert, wo es gehen konnte. Aber wir haben den Schwung, den wir im März hatten, überhaupt nicht mehr aufnehmen können. Und seit der Wiedereröffnung der Kinos und dem Ganzen haben wir gerade mal noch mal 200.000 Zuschauer dazu gemacht. Also für uns ist es wirtschaftlich, aber auch kulturell gesehen eine totale Katastrophe.
was Corona für die Filmbranche und auch für Ihre Firma bedeutet. Darüber unterhalten wir uns natürlich noch, Dani Levy. Jetzt hören wir aber erst eine erste Musik, die Sie sich für diese Zwischentöne ausgesucht haben. Fröhlich fangen wir an mit einer Filmmusik aus dem Oscar-Gewinner La La Land, Someone in the Crowd. Mochten Sie diesen Film so besonders mit dieser Musik?
Ich mochte den Film sehr, ja. Ich war, also das gab es schon ganz schön Diskussionen auch mit Freunden und Bekannten von mir. Der war nicht einfach überall beliebt. Viele Leute fanden ihn zu süßlich, fanden auch die Musik ein bisschen akademisch und eben nicht authentisch. Mir ging es nicht so. Ich fand den Film wirklich toll. Ich fand es auch toll, dass so ein junger Filmemacher sich auf so eine alte Tradition draufsetzt, mutig und auch unerschrocken und das zwar durchaus nostalgisch, aber trotzdem modern neu erzählt. Obwohl da keine Elemente wirklich jetzt überraschend waren, war der Film trotzdem in sich wirklich auch ein sehr einzigartiger Film in diesem Jahr. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission. Tonight's the casting call. If this is the real audition. Oh God, help us all. You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane.
Aus dem Film La La Land, Someone in the Crowd. Hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Und unser Gast heute, der Regisseur und Drehbuchautor Dani Levy, hat sich diese Musik gewünscht. Herr Levy, ich habe vorhin erwähnt, dass Ihre Filme mich persönlich seit mehr als 30 Jahren freuen. Und das hat aber auch damit zu tun, dass wir beide mal einen Abend zusammen verbracht haben, an den Sie sich garantiert nicht mehr erinnern. Ich ihn aber nie vergessen habe. Es war nämlich in einem Sommer Mitte der 80er Jahre, da sind Sie zum Mannheimer Filmfest gefahren, zusammen mit Anja Franke, Ihrer damaligen Partnerin und Co-Autorin und Schauspielerin in Ihrem allerersten Spielfilm Du, mich auch. Und vor dem Filmfestival, da haben Sie in Heidelberg übernachtet, in einer WG direkt am Heidelberger Schloss, klassische 80er Jahre Rock'n'Roll-WG im alten abgeranzten Haus, und ich habe da auch gewohnt als Student, und ich weiß nicht mehr, in welchem Zimmer, bei welchem WG-Genossen wir saßen, da auf dem Boden, im Kreis, Rotweinflaschen, und sie verteilten Flyer über den Film und erzählten, und ich hockte dabei und war still und dachte, boah, so sehen also richtige Filmmenschen aus. Da wehte plötzlich so ein Hauch der großen, weiten, anderen, völlig anderen Welt in unsere kleine WG. Ich meine, heute müssen Sie nicht mehr mit dem Schlafsack irgendwo privat pennen, klar, aber die Zeit damals, die haben Sie bestimmt auch nicht vergessen, wie das so war mit dem ersten Film und so, oder?
Nee, es ist unglaublich lustig, dass Sie das erzählen. Und wir waren ja für die ersten Filme, also sowohl Du, mich auch, wie vor allem, also dann auch für den zweiten Film, Robbie Kalle Paul, tatsächlich viel unterwegs in sogenannter Eigenpromotion, weil die Filme wurden ja mit einem mini kleinen Budgets in die Kinos gebracht, im Fall von Du, mich auch. Waren das anfangs auch wirklich nur 6 Filmkopien, die FIFIG, so hieß der kleine Verleih aus Hamburg damals, in die Kinos gebracht hat. Das heißt, unsere eigene Werbemaschine rumzureisen, eben irgendwo zu übernachten, Handzettel zu verteilen oder Plakate zu kleben. Wir hatten ja auch so Vorplakate, also schwarze mit gelber Schrift, Du, mich auch, stand da einfach drauf, ohne irgendetwas. Die haben wir dann auch manchmal in den Städten so wild plakatiert. Ganze Nächte lang sind wir mit Leuten, die uns geholfen haben, in den jeweiligen Städten rumgezogen, haben die Plakate gehängt. Also das war schon eine extrem turbulente, aber auch unvergessliche Zeit, weil natürlich diese unmittelbare Werbung, die man einfach für sein eigenes Produkt macht, war uns natürlich geläufig. Wir kamen aus der freien Theaterszene und kannten nichts anderes, als dass wir für uns selber Werbung machen müssen. Wir kannten, also für uns war das völlig normal, dass der Verleih sowieso nichts macht für uns, außer dass er halt die Filme ausliefert. Und entsprechend haben wir in vielen WGs übrigens gewohnt, nicht nur in Heidelberg. Und ich kann mich auch an einige WGs erinnern, in Dortmund, in Münster, in Köln, was weiß ich. Wir sind also wirklich viel rumgereist und haben immer tolle Leute getroffen, bei denen wir schlafen konnten, die sich dann die Filme mit uns ange oder den Film mit uns angeguckt haben und uns eben auch oft beim Plakatieren geholfen haben. Und deswegen finde ich das so lustig, dass wir uns halt offensichtlich auch begegnet sind. Und das finde ich auch ganz schön, dass ich weiß, dass sie da auch mal da waren.
Es war ja dann auch der Film gleich so ein Independent-Hit, würde man heute sagen. Er lief überall in den Programmkinos und hat sie damals auch mit Tom Tykwer zusammengebracht. Der hatte damals in Berlin ein Kino und war so begeistert von Du mich auch, dass er den ständig spielte. Er war damals Filmvorführer. So begann ihre Freundschaft und ihre Zusammenarbeit.
Ja, also es war ja so, dass Tom ist ja ein paar Jahre jünger, der ist genau 8 Jahre jünger als ich. Und als wir den Film Du mich auch gemacht haben, da war ich knapp 30, ich würde sagen vielleicht 28, da war Tom wahrscheinlich gerade mal 20, schätze ich mal. Und Tom kam ja aus Wuppertal nach Berlin und hat dann eben als Filmvorführer, wie Sie gesagt haben, im Kino Movimento in Berlin-Kreuzberg am Kottbusser Damm gearbeitet. Und der Film Du mich auch hatte ein ganz großes Stammkino. Das war eben das Movimento. Da lief der Film über 2 Jahre. Das heißt, Tom Tykwer hat 2 Jahre lang, der arme Tom Tykwer, diesen Film Abend für Abend vorgeführt. Klar, er war jetzt nicht jeden Abend da, gab sicher auch ein paar andere Vorführer, aber letztendlich, ich glaube, niemand auf der ganzen Welt kennt Du mich auch so gut wie Tom. Der kennt wahrscheinlich jeden einzelnen Schnitt, jede einzelne Situation. Das war für Tom war das irgendwie, also ich weiß nicht, wie täglich grüßt das Murmeltier. Und wir haben uns in der Zeit nur ganz peripher kennengelernt und eigentlich hat dann Tom mit Stefan Arndt über Tödliche Maria, hat er erst 2 Kurzfilme, dann Tödliche Maria gemacht und ich eher mit Wolfgang Becker und anderen Leuten habe auch meine ersten Filme gemacht und erst über die Gründung von X-Filme oder in der Besprechung zur Gründung von X-Filme habe ich und Tom uns wirklich enger und näher kennengelernt. Und da war das natürlich unglaublich lustig, dass er so viel wusste von meinen ersten 2 Filmen, weil Robbie Calle Pau lief im Movimento auch über viele, viele Monate.
X-Filme, Creative Pool, das ist ihre Firma, die sie jetzt zusammen mit Tom Tykwer und Wolfgang Becker und Stefan Arndt und noch ganz vielen anderen haben. Aber gehen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter zurück. Dani Levi, Sie sagten schon, die waren damals so 28 rum, so habe ich auch gerechnet. 1957 sind sie geboren in der Schweiz und haben dort, wie sie einmal sagten, eine wilde Kindheit verbracht. Was war denn da so wild?
Ja, ist eine gute Frage. Also das Wildeste war, dass ich war halt zirkusverrückt. Also mich hat schon sehr früh, das müsste man sicher auch mal mit einem Psychotherapeuten aufarbeiten, hat mich die Zirkuswelt total fasziniert. Also ich wollte aus meinem, ich sage es mal, gutbürgerlichen Hause, mein Vater ist Arzt, meine Mutter ganz klassisch, 50er Jahre mäßig eben, hat für ihn die Rechnung geschrieben, ansonsten die Kinder und den Haushalt gemacht. Also ich komme aus einem ganz klassisch bürgerlichen Haus, jetzt nicht reich, aber gesichert. Und das Zirkusleben der Leute, die in Zirkuswaggons leben, die als Großfamilie von Platz zu Platz ziehen, jeden Abend Vorstellungen machen und diese raue, auch ein Stück weit stinkende und dann doch glitzernde Welt des Zirkuszeltes und der Großfamilie, die dort miteinander auftritt, die hat mich total fasziniert. Und da meine Eltern diesen Traum kannten und in Basel 1900, weiß ich gar nicht mehr, 68 oder so, ein sogenannter Kinder- und Jugendzirkus aufgemacht wurde, nämlich Zirkus Basilisk, konnte ich 2 Jahre sozusagen in dem Zirkus mitmachen. Und das war schon eine sehr, sehr wilde Zeit für mich. Also ich bin dann sozusagen weg von zu Hause. Ich war da 2 Jahre in diesem Kinder- und Jugendzirkus. War, das war jetzt nicht, ich bin immer noch zur Schule gegangen, aber wir sind dann quasi in der Zeit umgezogen. Und das war für mich eine sehr prägende Zeit, weil ich halt gemerkt habe, wie hart die Zirkuswelt auch ist. Also wir haben auch selber das Zelt aufgebaut, wir mussten alles eben auch organisieren und aufräumen. Also das war schon für uns Kinder und Jugendliche war das eine Zeit, wie man halt früher aus den 40er Jahren so Bandenleben auch kennt. So war das für mich eben auch schon außerhalb des bürgerlichen Lebens, so ein fahrendes Volk-Leben, sehr prägend. In der Schule war ich, Entschuldigung, dass ich das noch ganz kurz sage, weil das gehört natürlich auch mit dazu. In der Schule war ich dann auch zufällig und glücklicherweise mit in einer Schulklasse, in der wir Jungs zumindest, also mit Mädchen hatten wir nie, noch damals noch nicht so viel zu tun, eine richtig Hardcore-Punk-Band hatten. Und das war der zweite Teil meiner wilden Kinder- und Jugendzeit, weil wir sehr anarchomäßig und sehr dadaistisch Kunst und Musik gemacht haben. Und die zwei Elemente haben mich schon früh absolut jenseits des Establishments platziert.
Anfang Ihrer 20er haben Sie noch einen größeren Schnitt gemacht. Da sind Sie in die USA geflogen und dort 2 Jahre lang einfach so herumgezogen. Sie haben selbst mal gesagt, ja, war ein richtiger Vagabund. Wie muss man sich das denn vorstellen? Was war das für eine Zeit?
Naja, so, ja, so Jack Kerouac sagt Ihnen ja bestimmt auch etwas. Also es war halt einfach unterwegs sein. Also wir hatten, ich bin erstmal mit 4 Freunden aus Basel losgezogen. Wir haben in New York ein Auto gekauft. Wir waren ein paar Monate zusammen. Dann ist der eine dann zurück und der andere zurück. Am Schluss war ich dann quasi alleine zurückgeblieben und habe dann einen anderen Schweizer in Vancouver getroffen, der von zu Hause und von seiner Kirche, seine Familie war Mitglied der Neuapostolischen Kirche, der ist quasi vor dem Druck und und dem dogmatischen und unterdrückenden der Neuapostolischen Kirche geflohen, quasi bei Nacht und Nebel. Und wir zwei irgendwo verlorene Seelen sind dann eben sehr, sehr lange über Hitchhiking, also über Autostopp und draußen zu schlafen, Tagelöhner, Arbeit, haben uns durch das Land treiben lassen, ohne großes Geld. Also wir hatten zwar schon kleine Ressourcen, das hat uns natürlich von dem normalen Obdachlosen unterschieden, aber das war halt so eine ganz klassische Zeit, in der man oder in der wir einfach das Leben auf der Straße kennengelernt haben. Wie gesagt, es gab schon einen doppelten Boden in dem Sinne, also da waren wir schon ein Stück weit abgesichert, kommen ja immerhin trotzdem aus der Schweiz und wenn zur Not hätte ich auch meine Eltern anrufen können, aber vom Lebensgefühl her war das einfach ein Jahr lang USA von der Straße her kennenzulernen und das war auch für mich eine sehr lehrreiche Zeit.
Danke bis hierhin, Dani Levi. Wie es dann weiterging, auch in Berlin und dann der Film in Ihr Leben kam, da wollen wir im zweiten Teil der Zwischentöne hören, in der nächsten Stunde. Bis zu den Nachrichten spielen wir noch Ihren nächsten musikalischen Wunsch, nämlich Prince haben Sie sich ausgesucht. The Question of You, den Song hat nicht unbedingt jeder im Ohr, sondern nur die ganz eingeschworenen Fans. Was hat es denn damit auf sich?
Naja, bei Musik, das ist ja immer qualvoll, wenn Sie mir dann schreiben, ich soll 6 Musiktitel aufschreiben, dann hat man irgendwie ungefähr 1000 im Kopf und soll sich für 6 entscheiden. Und das ist dann schon ist meistens ein sehr instinktives Gefühl. Bei Prince kann ich einfach nur sagen, wie fast jede Musik übrigens, die hat natürlich mich ein Stück weit einfach begleitet. Die Zeit mit Prince, vor allem in den 90er Jahren, die war einfach für mich musikalisch mit die aufregendste und ich fand Prince, auch gerade wenn man ihn manchmal noch in einem Clubkonzert in Berlin oder so gehört hat, das war für mich einfach eine Ausnahmeerscheinung als Künstler. Das war einfach für mich der ultimative Musiker, der Musiker, der einfach alles ist, was ein Musiker sein kann. Und The Question for You zum Beispiel ist einfach einer seiner wunderschönsten Titel.
Question of you, what do I look for? shall I do? Which way do I turn? Must I become naked? No image at all. Shall I remain upright?
Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist heute der Regisseur und Drehbuchautor Danny Levy. Und dieses Lied von Marian Faithfull mag er gern. True Lies.
So many lies, you thought that they were true. A veil over my eyes, never knew the real you. Oh, true lies, from your twisted little mind. True lies, you ran me round so many times. The tiger and the fly, lies have caught me in the dark. Your soul was dead inside when you lied with all your heart. True lies from your wretched little mind. True lies.
Willkommen zurück. Die Zwischentöne im Deutschlandfunk gehen weiter mit unserem Gast heute aus der Welt des Films, des großen Kinos, ist Danny Levy zu Gast, der Regisseur, der Drehbuchautor und immer auch mal wieder der Schauspieler. Mit Musik von Marian Faithfull haben wir unsere Stunde eingeleitet. True Lies, Sie haben sich das Stück ausgesucht, Herr Levy, was bedeutet es Ihnen?
True Lies, also abgesehen davon, dass es natürlich ein wunderschöner Titel ist, der völlig... also für den ich schwärmen könnte, also wahre Lügen, das ist ja einfach ein großartiger Widerspruch, einfach eine tolle Kombination von zwei Worten. Marianne Faithfull ist eine Künstlerin, die ich ehrlich gesagt in der Zeit, in der sie noch mit Mick Jagger zusammen war oder so, gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Und durch meine Frau, die ein Porträt über Marianne Faithfull machen wollte und das dann aber nicht funktioniert hat, weil Marianne Faithfull dann kein Porträt über sich haben wollte oder zumindest nicht so eins, habe ich mich dann etwas näher mit ihr beschäftigt und auch ihrer Musik und bin plötzlich überwältigt gewesen, was für tolle Kompositionen, tolle Texte und wirklich auch was für eine kraftvolle, originale, gelebte Stimme die Frau hat. Und die hat so viel durchgemacht und das ist so ein, da vibriert für mich jedes Organ einfach durch ihr gelebtes Leid und ihre gelebte Erfahrung. Und das finde ich ganz selten, dass man das bei Sängerinnen so, so physisch sozusagen spüren kann.
Mit dem Titel Wahre Lügen kann man ja auch wunderbar die Kunst charakterisieren, ne? Erfindung, Fiktion. Und dennoch ist es wahr. Wir waren vorhin bei Ihrem Erstling schon, Danny Levy, du mich auch. War dieser Film mit seinem Erfolg auch so etwas wie ja, der Durchbruch zu den richtig wahren Lügen, also die Entscheidung zum Filmemachen?
Naja, das, ich kam mir schon, also wie soll ich sagen, also natürlich war Leidenschaft dahinter, aber letztendlich kam ich oder wir damals schon ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Man muss ja bedenken, ich bin völliger Autodidakt. Also ich habe überhaupt keine Ausbildung, eigentlich in nichts. Ich habe zwar Abitur gemacht, aber danach halbherzig ein bisschen studiert, Germanistik und Philosophie und was man halt so tut, wenn man eigentlich keinen Plan fürs Leben hat. Habe mich da manchmal in Seminaren eingeschrieben, bin regelmäßig eingeschlafen und wie auch immer. Also ich war nicht der geborene Student. Irgendwie diese theoretische Ebene lag mir überhaupt nicht. Und als ich dann nach Berlin zog, 1980, bei der Roten Grütze unterkam und dann mit Anja Franke zusammen angefangen habe, für Du mich auch das Drehbuch zu schreiben, taten wir das wirklich aus dem Impetus der absoluten Unerfahrung. Also ich hatte überhaupt keine Anleitung, ich hatte auch überhaupt keine Erfahrung, ich habe natürlich nichts studiert, ich habe mir auch keine Anleitungen zum Drehbuchschreiben angeguckt oder wir haben einfach drauf losgeschrieben, so nach Gusto. Und Dieser Film war dann auch eben ein Wunder für uns, weil natürlich haben wir viele Jahre dafür gekämpft und das, was Sie in Heidelberg sozusagen mit Schlafsack bei sich in der WG erlebt haben, haben wir ja auch zur Finanzierung des Filmes gemacht. Wir sind nämlich von Schlafsack mit Schlafsack von Fernsehstation zu Fernsehstation getingelt und haben Termine mit Redakteuren gemacht und dort quasi in deren Redaktionsbüro ein paar Szenen aus dem Film vorgespielt, damit die endlich das Drehbuch lesen. Weil die Redakteure haben natürlich nie ein Drehbuch gelesen von zwei Kindern fast schon, die keine Ausbildung, gar nichts hatten. Also wir waren ja völlige Nobodies. Warum sollten die unser Drehbuch lesen? Und deswegen haben wir halt so lange gekämpft, bis wir einen Termin bekommen haben, haben dann Live-Szenen aus dem Film quasi mit Schlafsack dort im Büro gespielt, damit die das Drehbuch lesen. Das heißt, diese Energie, die in Du mich auch drin war, war eine ganz kindliche, vom freien Theater, was ich vorhin schon gesagt habe, geprägte Energie eines von autodidaktischen Filmemachern und dass der Film dann plötzlich so gesehen wurde in Cannes, in der Semaine de la Critique lief, in viele, viele Länder verkauft wurde und plötzlich so ein Underdog-Erfolgsfilm wurde, war für uns total überraschend. Und natürlich ist der zweite Film nach so einem großen, ich sage jetzt mal fast Glückserfolg oder Zufallserfolg, sehr, sehr schwierig. A, wird man dann sehr kritisch beäugt, aha, was macht jetzt der Autodidakt jetzt als nächstes? Und Robbie Kalle-Paul, ich kann mich auch sehr gut an die Premiere an den Hofer Filmtagen erinnern, war wirklich, also auch wurde sehr kritisch betrachtet und die Leute hatten das Gefühl, so kann man aber nicht Filme machen. Und plötzlich waren wir eben von 16 mm oder Super 16 auf 35 angekommen und haben versucht, richtiges Kino zu machen. Und ich glaube, der Film hat auch total viel Entzückendes und ist auch wirklich eigentlich ein sehr gelungener Film. Und trotzdem war es natürlich, also es war wie auf der Erde angekommen. Das Verzauberte des Erstlingsfilms war natürlich nicht mehr da. Ich war jetzt in der Welt des Kampfes in der Welt, wie Sie es völlig zu Recht sagen, des erwachsenen Filmemachens. Und deswegen ist natürlich auch ein Erstlingsfilm immer etwas ganz Besonderes und eben auch etwas ganz Magisches.
1989 kam Robbie Kalle-Paul raus. Eine schöne Berlin-Liebesgeschichte. Ich fand ihn jetzt so beim Gucken nach 32 Jahren, muss man schon sagen, eigentlich auch doch entzückend, Herr Levy, aber ich habe das natürlich auch mit dem Blick getan, dessen, der jetzt auch die anderen Filme von Danny Levy schon kannte. Machen wir mal einen Sprung zu einem, muss man schon sagen, Klassiker Ihres Oeuvres, vornehm ausgedrückt, die Komödie Alles auf Zucker. 2005 kam er in die Kinos, wurde ein Riesenerfolg beim Publikum und der Kritik, 6 Preise beim Deutschen Filmpreis, wenn ich richtig gezählt habe, für eine deutsch-jüdische Geschichte vom Zocker Jackie Zucker, dem sein Judentum Schnurzpiep egal ist, bis dann die Mutter stirbt und an die sehnlichst gebrauchte Erbschaft eine jüdische 7 Tage Totenwache geknüpft ist. Dazu kommt dann die strenggläubige Verwandtschaft aus Frankfurt angereist, aber dummerweise steht für Jackie genau während dieser 7 Tage ein dolles Billardturnier an, das er dringend gewinnen muss, um seine Schulden zu bezahlen. Und dann geht eine wunderbare Slapstick-Comedy los vom Feinsten. Wie, Danny Levy, kam es denn zu diesem Film?
Also Alles auf Zucker ist tatsächlich ein Befreiungsschlag gewesen, so muss man das sagen. Maria Schrader und ich, die wir ja lange ein Paar waren, hatten ein ganz großes Traumprojekt. Und dieses Traumprojekt, dieses Traumdrehbuch, was wir unbedingt verfilmen wollten, mit uns beiden auch in den Hauptrollen, war Meschugge. Das ist ein Thriller, den wir 1997 nach vielen, vielen Jahren des Drehbuchentwickelns, des Herumklinkenputzens an allen möglichen Produktionsfirmen, Sendern und Förderungen irgendwie immer nicht richtig hingekriegt haben, auch endlos an dem Projekt gearbeitet haben, war ein sehr schwerer, vom Holocaust gezeichneter Thriller eben über zwei junge Menschen, die quasi 2 Generationen nach der Täter- und Opfergeneration plötzlich also nicht nur sich ineinander verlieben, sondern auch entdecken, dass ihre beiden Familien auf eine ganz verhängnisvolle Art miteinander verknüpft sind. Also ein sehr harter Stoff, ich finde auch ein guter, interessanter Film geworden. für den wir, wie gesagt, viele, viele Jahre gekämpft haben und der aber auch es dann auch im Kino tatsächlich auch nicht einfach hatte, weil dieses Genre des Thrillers und dann gerade noch auch mit diesem Thema in Deutschland halt auch überhaupt nicht salonfähig war oder überhaupt nicht irgendwie gesehen wurde. Und in dieser Zeit hatte ich so das Gefühl, eigentlich verstehe ich nicht, warum man jüdische Figuren immer im Kontext zum Dritten Reich beziehungsweise zum Holocaust oder zum Nationalsozialismus sieht. Und ich hatte in mir so das Gefühl, auch weil ich eben auch jüdisch aufgewachsen bin und natürlich jüdische Festivitäten, jüdische Familien, jüdische Witze, jüdische, also das ganze, der ganze jüdische Schalk auch kenne, wie man eben auch mit Religion oder mit Verwandtschaft, mit Ehefrauen und mit Beziehungen irgendwie umgeht und was man eben auch für eine Ironie darüber hat, auch eine Selbstironie natürlich. Und ich hatte das Gefühl, eigentlich will ich mich auch mal lösen aus dieser historischen Befangenheit, die ich gerade auch als Filmemacher oder als jüdischer Filmemacher in Deutschland eben auch mit dem Stoff wie Meschugge empfunden habe. Und aus dem Bedürfnis und aus dem Wunsch heraus entstand eben die Idee zu Alles auf Zucker, einer Geschichte über heutige Juden mit heutigen Widersprüchen, einer Komödie mit heutigen jüdischen Helden, die eben nicht als Opfer im Dritten Reich verhaftet sind, sondern die ganz normales Leben heute in Deutschland leben und es ja auch heute eben jüdisches Leben gibt, was für viele Deutsche total unbekannt ist, weil sie gar nichts damit zu tun haben. Und aus dem entstand die Idee und das Treatment erstmal für Alles auf Zucker. Und da hat man aber schnell schon gemerkt, als ich das versucht habe beim Sender unterzubringen, dass das ganz schön kompliziert ist, weil die Ängste, die auch die deutschen Fernsehsender, die Redaktionsstuben dem Stoff gegenüber hatten, waren sehr, sehr groß. Und wäre nicht Paul Spiegel, der damals Vorsitzender des Zentralrats der Juden war in Köln und Düsseldorf, in Düsseldorf glaube ich saß er, so ein Verfechter auch des Stoffes gewesen oder der Idee eines modernen Films über heutige Juden, dann wäre der vielleicht auch im WDR nie zustande gekommen. Aber das Glück war eben da, dass Paul Spiegel in der Zeit gerade eben auch so ein Befürworter war und dadurch konnten wir Alles auf Zucker mit dem WDR dann drehen und der Erfolg war für uns alle total überraschend und überwältigend auch.
Ich glaube, ich habe den Film bestimmt schon 3 bis 4 Mal gesehen, also im Kino damals sowieso. Und dann immer wieder, wenn er im Fernsehen lief, bin ich immer wieder hängen geblieben und habe ihn zu Ende geguckt. Und jedes Mal ist mir dann noch irgendein weiteres Detail aufgefallen. Es ist so ein bisschen wie bei manchem mögen es heiß, ja, für mich. Man kann das immer wieder aufs Neue genießen und beölt sich. Die Schauspieler Henry Hübchen, Hannelore Elsner, Udo Samel, Rolf Hoppe und die sind einfach so hinreißend. Stimmt es eigentlich, Danny Levy, dass die Szene, als Jackie im Krankenhaus auf dem Gang seine Frau sieht und er fliehen muss, er hat sich da mit einem vorgetäuschten Herzinfarkt hingerettet, weil er zum Billard spielen will, und dann klatscht er sich wie so eine Comicfigur an die Wand, dass er das selbst improvisiert hat?
Ja, Henry ist, ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja ganz früh schon einen Inszenierungsstil entwickelt, grundsätzlich in der Arbeit am Drehort, in dem ich die Schauspieler eigentlich, also denen ich den Schauspielern sehr viel zutraue oder vertraue und sie auch machen lasse. Und mir das auch sehr recht ist, dass sie sich eben einen Freiraum nehmen und auch einen, ich sage jetzt mal, einen improvisativen Raum nehmen, in dem sie Sachen einfach ausprobieren können. Ich habe die ersten Filme, die ich gemacht habe, als wir noch 35 oder 16 und 35 mm gedreht haben, meistens mit einer Kamera als sehr beengend empfunden, weil ich oft das Gefühl hatte, Filmarbeiten sind so erstarrt, sie sind so vorprogrammiert, so choreografiert. Also man macht eine Auflösung und dann ist es so ein bisschen wie Malen nach Zahlen. Man stellt genau die Kamera dahin, wo sie eben stehen muss und es hat so nichts Bewegliches. Und der Schauspieler hat dann eben einen genauen Ausschnitt, in dem er agieren kann. Und dann gab es viele Filmemacher, die haben sogar genau schon überlegt, wo sie schneiden wollen, haben dann die Kamera neu umgestellt. Also es war alles schon so vorprogrammiert. Und ich habe mich dann, als die digitalen Kameras kamen oder eben ich Anfang der 2000er Jahre völlig gelöst von dieser herkömmlichen Dreharbeitart und habe öfter mit mehr, auch bei Alles auf Zucker, mit mehreren Kameras parallel immer ganze Szenen durchspielen lassen und habe dadurch einen ganz großen improvisativen Rahmen für die Schauspieler geschaffen, indem ich gesagt habe, ihr müsst auch nicht jeden Take gleich spielen, ihr könnt euch frei spielen, ihr könnt Sachen ausprobieren, ihr könnt euch den Raum nehmen, ihr müsst auch nicht immer auf Anschluss sein, sondern probiert einfach aus und spielt. Lass uns Material sammeln und möglichst lustvoll und witzig und mit Kreativität von allen Seiten einfach experimentieren. Und aus dem heraus ist natürlich ich sage jetzt mal, eine bühnenerfahrene Rampensau wie Henry Hübchen natürlich zu Form aufgelaufen, weil er sich diesen Raum natürlich mit Lust genommen hat. Und die Dreharbeiten von Alles auf Zucker, obwohl wir sehr wenig Geld hatten, das war ja eigentlich das Budget eines Fernsehspiels, war durchsetzt von einem Ensemble, was einfach mit voller Kraft und voller Lust gespielt hat. Und diese Lust am Spielen und diese Lust an der Verwandlung und eben auch an der Lüge oder eben auch an diesen wahren Lügen, die macht Alles auf Zucker eben auch so erotisch oder so vibrierend.
Und Sie haben sogar den damals regierenden Bürgermeister Wowereit für einen Kurzauftritt gewinnen können, ne? Er muss das Billardturnier ansagen.
Das stimmt, aber das war wirklich auch das war ja auch ein logistischer Albtraum, weil Wowereit hatte immer keine Zeit, wenn wir, also Filmarbeiten sind ja dann, wenn man an einem bestimmten Ort ist, wir hatten damals im ICC dieses Billardturnier aufgebaut und all den Tagen, an denen wir im ICC eben diesen riesen Aufbau mit den Billardtischen und dem ganzen Statisten und so weiter gemacht haben, hatte Wowereit immer keine Zeit und er war da und jenes und so weiter. Und am Schluss haben wir ihn dann vor Grün gedreht und haben dann quasi im ICC dafür halt die Hintergründe gemacht und haben ihn dann quasi faktisch richtig ganz einfach in das Bild einkopiert.
2 Jahre nach Alles auf Zucker haben Sie die nächste deutsch-jüdische Geschichte erzählt, Dani Levy, ganz anders und auch riskanter in Mein Führer, die wirklich wahrste Geschichte über Adolf Hitler, so hieß er. Davon erzählen Sie uns, Herr Levy, nach Led Zeppelin, den Rockriesen und ihrem Klassiker Dire Maker vom Houses of the Holy Album anno 1973. Ich hab's auch noch im Schrank. Bei diesem Wunsch vermute ich starke Jugendprägung und Begeisterung.
Ja, also also jugendbegleitendes, Liebeskummer begleitendes Stück war Stairway to Heaven, wie für viele von uns. Und jetzt dachte ich, aber jetzt komme ich nicht mit der alten Schote an und habe ein anderes Stück ausgewählt, was ich auch mal bei der Welt der Wunderlichs draufgelegt hatte, konnten wir uns nicht leisten, weil Led Zeppelin ist so gigantisch teuer, wenn man die für Filme kaufen möchte oder eben, wie sagt man, ja, auf jeden Fall, und deswegen habe ich das Stück jetzt hier reingenommen, weil es einfach ein großartiges Stück ist.
Sie hören in Deutschlandfunk die Zwischentöne und diesen Song von Led Zeppelin hat sich unser Gast heute gewünscht, der Autor und Regisseur Dani Levy. Eingangs unseres Gesprächs, Herr Levy, habe ich Sie schon nach dem Schäferhund gefragt, der den Hitlergruß kann. Dieser Hund, der ist natürlich Blondie, des Führers Lieblingsköter, und er tritt auf in ihrem Hitlerfilm Mein Führer, die wirklich wahrste Geschichte über Adolf Hitler. Der war 2 Jahre nach Alles auf Zucker, dieser großartigen Erfolgskomödie, haben sie das auf den Markt gebracht, und da gab es gleich große Diskussionen. Aber was hatten Sie da im Sinn, Herr Levy? Was hat Sie geritten, sich ausgerechnet in dieses historische Minenfeld zu begeben, einen Hitlerfilm zu drehen?
Ja, wie Sie sagen, historisches Minenfeld. Also ich meine, wenn ein Regisseur aus einer jüdischen Familie kommt, Nachkomme einer jüdischen Flüchtlingsfamilie ist. Meine Mutter ist ja 1939 noch als Kind mit ihren Eltern aus Deutschland rausgeschmuggelt worden. Also so ziemlich im letzten Augenblick haben die es noch geschafft, einzeln mit falschen Papieren aus Berlin quer durch Deutschland dann nach Basel in die Schweiz mit Fluchthelfer geführt zu werden, und auch nachdem oder bevor eben die Schweizer Grenzen zu waren. Also ein Kind einer solchen Geschichte, der wieder zurück nach Deutschland findet, aus völlig anderen Gründen, eben weil ich damals Teil der Roten Grütze werden wollte, weil ich in die Theatergruppe eingestiegen bin. Fakt war aber trotzdem, ich lebte als Jude wieder in Deutschland und habe dort gearbeitet. Da war mir also spätestens nach der Liebesgeschichte mit Maria Schrader, wo wir eben beide für mein Jüdischsein, also sie hat mir eigentlich primär geholfen oder war sehr engagiert damit, dass ich eben als Jude auch ein jüdisches Bewusstsein in Deutschland habe. Aus dem entstand eben auch Meschugge und entstand dann eben auch Alles auf Zucker. Und da hatte ich sozusagen meinen Platz in der deutschen Filmszene gefunden. Ich wusste, warum ich als Jude in Deutschland lebe, warum ich Filme mache, was ich für eine Aufgabe habe. Nicht exklusiv, aber zumindest hatte ich einen Ort für mich gefunden. Ich hatte meine Stimme gefunden, so muss man das sagen. Und nach Alles auf Zucker hatte ich wahrscheinlich once in a lifetime Gelegenheit, quasi jeden Film machen zu können, den ich machen wollte, weil der Film so ein großer Erfolg war. Ich war total angesagt. Es war klar, dass all die Förderabsagen, die wir bislang bekommen haben, sich für einmal aussetzen würden, dass ich ein nächstes Projekt bestimmt finanziert kriege. Und ich war über die vielen, vielen Filme, die in Deutschland zum Dritten Reich und zu Adolf Hitler, nicht zuletzt der Untergang, mit Bruno Ganz gedreht wurden, auf 180. Ich hatte das Gefühl, so geht es nicht. Es geht nicht, dass man durch Betroffenheitskino, durch fast schon denkmalgeschützte Aufarbeitung des Bunkers oder der Geschichte von Goebbels oder der Geschichte von Hitler oder wie auch immer, dass man quasi in einem sogenannten, wie ich empfand, heuchlerischen oder verlogenen Nachbildungsprozess versucht der deutschen Bevölkerung heute zu zeigen, wie es denn damals mit den Nazis so war. Ich hatte immer das Gefühl, natürlich wird da sehr, sehr gut recherchiert und das wird dann irgendwie nachgespielt, aber ich fand es einfach nicht richtig. Und diese Wut und auch dieses Unwohlsein mit dem deutschen Filmschaffen, was dieses Thema betraf, hat mich zu diesem Schritt bewogen. Und ich habe natürlich auch durch genügend jüdische Vorbilder, sei das jetzt Sein oder Nichtsein oder Mel Brooks, The Producers, oder es gibt ja eine ganze Menge Filme, nicht zuletzt auch übrigens auch Monty Python, die jetzt zwar nicht jüdisch sind, aber die einfach natürlich auch einen subversiven Humor mit tabuisierten Themen haben, war ich bereit, einen Film wie Mein Führer zu machen. Und der Film war für mich wahrscheinlich der ekstatischste und expressionistischste Befreiungsschrei, den ich zu der Zeit machen konnte. Und der fühlte sich so richtig und so und so notwendig und so existenziell an, dass mir auch nichts anhaben konnte. Es war mir völlig egal, wer sich mir in den Weg stellt oder wie die Menschen darauf reagieren. Es war mir dann natürlich am Schluss nicht egal. Ich fand es dann natürlich trotzdem schmerzhaft, wie es war. Aber der Film war auf jeden Fall die Lebendigwerdung eines ganz tiefen Bedürfnisses, mich als jüdischer Filmemacher in diesem Land anders zur deutschen Geschichte zu äußern, als das die deutschen Filmemacher tun.
Ich meine, es ist die Geschichte vom jüdischen Schauspieler Adolf Grünbaum, der von Goebbels aus dem KZ geholt wird, um den Führer für eine große Hau-Ruck-Rede ans deutsche Volk zu trainieren, also kurz vor Toresschluss im Winter 45. Und das ist natürlich erstmal satirisch, parodistisch, persiflierend, grotesk mit der ganzen Entourage von Hitler, in den Motiven auch, also der Hund, ne, in den Figuren, in den Dialogen. Zugleich aber natürlich auch immer wieder tödlich tragisch. Der Holocaust schwebt über dem Ganzen und damit natürlich auch dann so die Frage, darf man damit seine Scherze treiben? Klar, die Kunst darf alles. Aber wie war das, Herr Levy, für Sie selbst, als Sie da erstmal zu Hause am Schreibtisch saßen beim Schreiben dieses Buches, der Dialoge oder der Szenen? Wie haben Sie sich da gefühlt?
Wie ich gerade beschrieben habe, erstmal befreit. Es war ein ekstatisches Durchmarschieren, also das ist jetzt ein blödes Wort dafür. Es war ein, ich schöpfte aus dem Vollen. Ich habe plötzlich gemerkt, ich habe mich in jeder Faser gespürt. In meiner Subversion, in meiner Wut, in meiner jüdisch-psychoanalytischen Seite, in dem Herumtoben in einem Gebiet, was mir staubig, brav und immer noch sehr, sehr deutsch vorkam. Ich wollte einfach aufmischen. Diese Lust des Aufmischens und des Verunsicherns oder des Provozierens, die war überwältigend und die hat mich, also ich war überhaupt nicht gehemmt, sondern ich wusste immer, wo ich stehe. Also ich war so selbstsicher und so kräftig im Schreiben, wie ich eigentlich sonst nie war. Ich hatte eine ganz, ganz präzise Position. Da habe ich auch gemerkt, wie wichtig es als Filmemacher ist, dass man eine präzise Position hat. Filme, die nicht wirklich mit einer ganz klaren Handschrift oder einer ganz klaren Ausgangslage sind, also jetzt auch politisch oder gesellschaftlich gesehen, die werden lauwarm. Und dieser Film, den habe ich von A bis Z gefühlt. Nun muss man ja auch sagen, bei Mein Führer, das ist ja schon eine Menge Realstoff auch da drin. Erstens die Idee, dass Adolf Hitler einen jüdischen Therapeuten hat, in dem Fall jetzt Adolf Grünbaum, ist natürlich dem Fakt entnommen, dass Adolf Hitler in Wirklichkeit mit Paul Devrient, einem Schauspiellehrer, der ihn gecoacht hat, über viele Jahre tatsächlich jemand hatte, der mit ihm gearbeitet hat, an den Reden, am Ausdruck, an der Stimme, an seiner theatralischen Inszenierung. Also das war nicht ganz erfunden, da habe ich mich einfach auf etwas gesetzt, was es gab. Das Gleiche übrigens auch, Alice Miller hat in einem ihrer humanpsychologischen Büchern über das, glaube ich, Drama des begabten Kindes ein ganz langes Kapitel geschrieben über die Kindheit von Adolf Hitler und über den Einfluss oder beziehungsweise über die Konsequenzen der schwarzen Pädagogik für den Nationalsozialismus, also nicht nur für die Figur Adolf Hitler, sondern für alle, die in dieser Zeit groß geworden sind und danach zu aktiven Nationalsozialisten geworden sind. Also wir reden nicht von Mitläufern, sondern wir reden von Leuten, die bereit waren, Juden in Züge zu bringen, aus den Zügen auszuladen, Gas in die Gaskammern zu füllen und. Also all die Menschen, die wirklich aktiv am Holocaust und an der Vernichtung der Juden und anderer Minderheiten sozusagen beteiligt waren. Also das war ein wichtiges Stück Erklärung für mich des Nationalsozialismus auf der psychologischen oder auf der humanpsychologischen Ebene, die mir wichtig war, als Film zu erzählen. Weil es gibt so viele Erklärungsversuche oder Erklärungstheorien, die sozusagen die Entstehung des Nationalsozialismus und die Verbreitung auf wirtschaftlichen oder politischen oder wie auch immer Gründen betraf, das finde ich auch alles richtig. Und trotzdem war dieser Ansatz, den Alice Miller hatte, den übrigens auch Michael Haneke in dem Weißen Band weiterverfolgt hat, also wie stark sozusagen die schwarze Pädagogik in den Nationalsozialismus hineingeragt hat, wie wichtig die Erziehung der Kinder zu der Zeit des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war, als Vorbereitung für gute Nazis. Das war mir ein großes Anliegen und deswegen war der Film jetzt nicht nur eben aus Lust oder aus Befreiungsschlag für mich, sondern der hatte auch eine ganz starke inhaltliche Message, die ich auch bis heute gerne mit jedem streite.
Ulrich Mühr, er spielte den Adolf Grünbaum. Es war seine letzte Rolle, traurigerweise vor seinem Tod. Und Helge Schneider spielt Adolf Hitler. Ich meine, diese Tatsache, die hat schon, bevor der Film überhaupt zu sehen war, Schlagzeilen gemacht. Ja, Levi macht Helge Schneider zu Hitler. Was war das denn für eine Idee?
Ja, gute Frage. Ich meine, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber manchmal sind Ideen einfach plötzlich da. Und man kann sozusagen die Entstehung der Idee oder die Herkunft der Idee nicht mehr orten. In mir hat sich plötzlich, das war wirklich wahrscheinlich wie ein Blitz, hat sich in mein Kopf die Idee eingenistet, Helge Schneider spielt Adolf Hitler. Ich kann Ihnen nicht sagen, warum. Ich wusste nur, das stimmt. Und als ich mit Helge darüber gesprochen habe, ich kannte Helge von, Helge ist ja sehr zugänglich und ich kannte ihn schon von früher, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mit Du mich auch oder mit Robbie Kalle-Paul ihm mal begegnet bin an irgendeinem Filmfest oder so, wo er irgendwie Musik gemacht hat. Keine Ahnung, wir kannten uns von ferne und ich habe ihn angeschrieben, hat er mich angerufen und hat gesagt, das mache ich sofort, da bin ich total dabei, das ist für mich, also das interessiert mich total. Und für ihn war es zwar eine sehr eigenartige Erfahrung, weil Helge hat bislang eigentlich immer nur Helge gemacht. Also für ihn war das ein großer Schritt. Da kann man nicht sagen, in den Schlingensief-Filmen hat er natürlich manchmal auch Figuren gespielt, aber für ihn war das trotzdem ein großer Schritt, in eine richtige Figur reinzugehen und diese Figur quasi selbst mit einer großen Gesichtsmaske und mit einem sehr präzise vorgeschriebenen Text und eben nicht mit Helge-Improvisation zu spielen. Und er hat sich aber einfach auf das Experiment eingelassen und ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass er wirklich mit Abstand die beste Besetzung war, die man sich für die Figur vorstellen konnte. Und er hat genau diese, ich sage jetzt mal, diese Gratwanderung begangen, die ich mir gewünscht hatte, zwischen Anarchie, die er eben als Helge Schneider mitbringt, und trotzdem einer, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, realistischen Darstellung des Führers, so wie ihn Helge eben auch studiert hat in Filmaufnahmen und in Tonaufnahmen.
Sie sagten, Dani Levi, dass Sie so stark waren bei diesem Film, sich so stark fühlten, ekstatisch fühlten. Die Kritik war erwartbar bei so einem Film gespalten. Die einen fanden es gut, grotesk, und sagten, so kann man es machen. Die anderen sagten, nee, so kann man es eben nicht machen. Wie haben Sie die Diskussion über den Film damals empfunden? Waren Sie sehr verletzt durch die Kritik?
Ich muss dazu Folgendes sagen, ja, ich war sehr verletzt, aber mich verletzt nicht die Kritik oder die Debatte. Ich habe kein Problem mit Diskussionen und ich habe auch kein Problem, kritische Reaktionen auf Filme zu ernten oder auf Produkte oder auf künstlerische Arbeit, die ich mache, weil ich glaube, je provozierender und eben auch ekstatischer und eigenwilliger mal in den Wald ruft, umso komplexer und auch kritischer kommt es natürlich zurück. Mein Problem mit der deutschen Kritik ist die, dass ich weiß, wenn viele Feuilletons schlecht über einen Film schreiben, und zwar vor allem nicht lustvoll schlecht, sondern lusttötend schlecht. Also im Sinne von einer Kritik, die eigentlich eine Art von Es lohnt sich nicht, da reinzugehen. Es ist keine Kritik, die eine Debatte aufmacht und wo man sagt, oh, jetzt will ich den Film erst recht sehen, sondern es sind oft so Kritiken so, den braucht ihr euch gar nicht angucken, der ist überhaupt nicht lustig, das funktioniert alles überhaupt nicht, da kann man sich wirklich die 9 € sparen und so. Also wenn eine Kritik so ist, dann weiß ich, dass wirklich viele, viele Menschen die Kritiken eben doch ernst nehmen, obwohl sie immer sagen, sie seien davon emanzipiert, sich von dem Besuch des Kinos abhalten lassen. Und man muss wirklich bedenken, nach Alles auf Zucker war für mich eigentlich der Film Mein Führer ein Film für ein ähnliches bildungsbürgerliches Publikum. Ich dachte, das Publikum, was Alles auf Zucker geliebt hat, was mehrheitlich schon eher ein, ich sage jetzt mal, älteres, sehr kultiviertes, multikulturelles Publikum war, was sich eben für diese Art auch des jüdischen Humors interessiert hat, für die Leute habe ich eigentlich den Film gemacht. Da die aber durch die feuilletonistische Kritik teilweise so abgeschreckt wurden, ist eigentlich das Publikum, was dann reinging, und wir hatten ja immerhin noch eine knappe Million Zuschauer, eigentlich primär ein Helge Schneider-Publikum gewesen, was eben nicht Kritiken las. Und dieses Publikum war mit dem Film streckenweise oder mehrheitlich total überfordert. Die dachten wiederum, ach so, das ist so eine Klamotte oder das ist eben so ein anarchistisch Helge Schneider-mäßiges, so ein Film, der halt einfach als eigene Blödelei über die Nazis. Und das ist der Film ja überhaupt nicht, sondern wie gesagt, meine Ausrichtung war ein intelligentes, inhaltlich durchaus ambivalent aufgewecktes und auch interessiertes Publikum mit einem sehr komplizierten, auch inhaltlich und psychologisch sehr komplizierten Film zu fordern. Und dieses Publikum war durch die Kritik abgeschreckt und deswegen hat mich die Kritik so traurig gemacht.
Hören wir wieder Musik. Danny Levy, Ihren nächsten Wunsch von Elliot Smith, dem amerikanischen Musiker, leider schon verstorben 2003. Sie haben sich Because gewünscht, eine Coverversion des Beatles-Songs. Warum?
Na, weil ich Elliot Smith eben insgesamt einfach wirklich ein Genie finde und weil ich auch ein Riesenfan der Beatles bin und weil einfach Because, wie soll ich das sagen? Das ist doch, ich meine, also was kann man Tolleres schreiben als Because?
Because the world is round, it turns me on. Because the world is
Because von Elliot Smith auf Wunsch von Danny Levy, der Regisseur, ist unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Herr Levy, was ich beim Gucken von Mein Führer jetzt prompt gedacht habe, am Schluss bei der Rede von einer großen jubelnden Menge, so eine Massenszene könnte man derzeit überhaupt nicht drehen, vermutlich. Wir hatten es vorhin ja schon kurz von Corona. Auch das Schreiben ist vermutlich betroffen. Ne? Regieanweisung, so Figur X auf einem belebten, turbulenten Wochenmarkt, zurzeit undenkbar. Ne? Merkwürdig, oder?
Ja, also merkwürdig erwartbar. Ich meine, wenn man guckt, wie Forscher, Virologen, Mediziner, aber auch jemand wie Bill Gates schon vor vielen, vielen Jahren davor gewarnt hat, dass Pandemien wie zum Beispiel das SARS-Virus uns in Atem halten werden und dass wir unsere Gesundheitssysteme dafür vorbereiten müssen, dass wir eine solche Pandemie mit einer solchen Pandemie leben können, uns schützen können, gleichzeitig eben uns vorbereiten können, die nötigen Krankheitsfälle schnell und eben ausreichend behandeln zu können, dann ist es eben nicht merkwürdig, sondern dann ist es eigentlich ärgerlich, dass uns das Virus dann so unvorbereitet und ich muss auch sagen, bis heute hilflos überrollt. Also auch wenn man jetzt die neuen Verordnungen wieder sieht, für mich ist das ein Armutszeugnis, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich verstehe das alles und ich bin übrigens auch total solidarisch mit den Verordnungen und mit den Sicherheitsmaßnahmen, die wir treffen sollen. Und ich bin auch nicht jemand, der das Virus kleinredet und ich bin auch überhaupt nicht jemand, der es übrigens auch, ich möchte es auch nicht kriegen. Aber für mich ist es ein Armutszeugnis, dass man mit solch rigorosen und wirklich auch so viele Menschen betreffenden und auch massiv in ihrer Existenz bedrohlichen Maßnahmen arbeiten muss, weil ich sage jetzt mal, der natürliche Menschenverstand, die Vernunft und die Disziplin von uns allen nicht ausreicht, damit wir in der richtigen Art und Weise miteinander mit diesem Virus leben, weil es wird ja noch lange dauern. Und ich habe das Gefühl, das sind alles immer nur, es ist halt immer nur Wasser auf das letzte Feuer.
Weil es vermutlich so lange dauern wird, wie wird das denn eigentlich sich auf die Filmbranche insgesamt auswirken? Wir haben vorhin Ihre Firma schon angesprochen, X-Filme, Creative Pool, die Sie mit Tom Tykwer und Wolfgang Becker so als dritter Starregisseur zusammen haben. Und da ist ein ganzes Kino-Tableau aufgemacht von ganz vielen, vielen Menschen mit vielen und großen Produktionen. Auch Berlin Babylon etwa hat Ihre Firma jetzt auch produziert. Mein Corona war für die gesamte Branche der GAU. Im Frühjahr war die erste Krise, dann hat es sich entspannt. Jetzt wird das alles, sieht es noch schlimmer aus. Wie reagieren Sie denn jetzt auch als, ja, Firmeninhaber, als Filmemacher, der auch Verantwortung hat natürlich für viele, viele Mitarbeiter? Können überhaupt noch Filme gedreht werden in dem Sinne, wie wir ihn mal kannten?
Also ich bin nicht ganz an vorderster Front kompetent, was jetzt genau die Umsetzung der Sicherheitsvorkehrungen am Set sind. Also wir haben, nachdem der erste Lockdown im März war, einige Wochen später oder ja, es war doch eine ganze Weile später, die Dreharbeiten für die Serien wieder aufgenommen. Die Mehrkosten, die das verursacht bei uns, also bei uns als X-Filmer oder auch bei vielen, vielen anderen, bei allen anderen Produktionsfirmen, tragen zu einem guten Teil wir selber. Also die Sender sind nur zu einem Teil bereit, maximal bis zur Hälfte, die Mehrkosten, für die wir gar nichts können, zu tragen. Auch die Förderungen springen da nicht völlig in die Lücke. Also die Firmen bleiben, obwohl sie selber sowieso schon am Anschlag arbeiten, auf einer ganzen Menge der Kosten hängen, die das Corona für Verzögerungen, für neue Verträge, für Tests, für Verlangsamung der Dreharbeiten und so weiter anfallen, bleiben wir drauf hängen und haben ein richtiges Problem. Weil wenn wir jetzt einen Kredit bei der Bank kriegen, einen sogenannten Unterstützungskredit, das ist ja trotzdem ein Kredit. Wir kommen aus diesem Kredit ja nie mehr raus. Also wir werden für immer und ewig verschuldet sein durch diese Pandemie. Und das ist für Filmproduktionsfirmen einfach eigentlich eine Art Todesurteil. Also es ist wirklich eine sehr dramatische Situation und wir haben ja auch Verträge, wir können ja nicht einfach Filme sein lassen. Wir können ja einfach sagen, wir machen jetzt zu und wir drehen den Film nicht mehr, sondern die Sender wollen die Verträge haben, aber eben die Mehrkosten nicht wirklich mittragen. Und das ist tatsächlich ein Problem, was wir alle haben. Nicht zu reden davon, dass wir alle Angst haben, dass das Kino durch diese Geschichte nochmal so einen massiven Todesstoß erlebt, dass wir nicht wissen, was vom Kinofilm oder von der Kinokultur als solches wirklich noch übrig bleiben wird. Also wir haben Angst davor, dass auch die Leute, die noch leidenschaftlich gerne ins Kino gegangen sind, jetzt spätestens ein Abonnement bei Netflix oder Amazon oder Apple oder Disney oder wo auch immer gemacht haben und noch weniger Leute den wirklich wichtigen und wie ich finde auch unersetzbaren Weg ins Kino finden. Und das wissen wir ja überhaupt noch nicht, was jetzt, wie wir überhaupt weiter noch Kino produzieren können danach.
Wie sieht's bei Ihnen auf dem Schreibtisch aus, Herr Levy, als Autor? Können Sie sich da wenigstens als Autor rausnehmen und vielleicht einen neuen Film schreiben, ohne turbulente Massenszenen vermutlich?
Es klang, Entschuldigung, ja genau, also Sie müssen sich mich keine Sorgen machen, das klang jetzt drastisch vom Wirtschaftlichen, von mir als Gesellschafter von X-Filme. Für mich als Filmemacher sind ja, ich sage jetzt mal, Lockdowns im weitesten Sinne nichts Ungewöhnliches. Ich habe viele Jahre immer wieder an Projekten geschrieben, manchmal auch völlig unentgeltlich, auf Erspartem gelebt. Mein Einkommen ist absolut sprunghaft. Also es gibt Jahre, in denen ich einen Film machen kann, in denen ich dann gut verdiene. Und es gibt Jahre dazwischen, an denen ich an Drehbüchern oder an Projekten arbeite, an denen ich sozusagen mehr oder weniger isoliert und auch fast ohne Einkommen ein ganzes Jahr an Sachen schreibe. Das ist wirklich, für mich ist die Situation völlig normal in dem Sinne. Und ich habe auch viele Projekte. Ich bin übrigens auch an einem oder sogar an zwei Kinofilmen dran, weil ich auch an der Idee des Kinos festhalte. Ich will das Kino nicht aufgeben. Ich will auch dafür weiter kämpfen, damit das Kino als Ort, auch als gesellschaftlicher Ort und auch als ein ganz entscheidender Ort für Debatten und Diskussionen anderer Kulturen und so viel sinnlichem Input, wie man es eben nur im Kino kriegen kann, erleben kann. Ich springe nicht vom Boot wie die Ratte. Also da, ich bleibe da dran und deswegen schreibe ich auch an Kinodrehbüchern weiter. Aber ich habe auch Fernsehstoffe bzw. Fernsehserien, an denen ich arbeite.
Vielen Dank, Dani Levy, für dieses Gespräch.
Gerne, ich fand es ganz toll.
Toi, toi, toi für alles, was Sie vorhaben. Auf jeden Fall, diese Zwischentöne, die gehen jetzt zu Ende mit einer letzten Wunschmusik von Ihnen. Sagen Sie uns noch, weshalb Sie die Be Good Tanyas hören möchten mit Waiting Around to Die.
Das ist so ein Stück, was ich einfach zutiefst berührend finde, von musikalischen her. Das Stück habe ich nicht selber entdeckt, sondern unsere Freundin Christine Fenzel macht regelmäßig für uns Misch-CDs und sie ist ein richtiges Trüffelschwein im Finden von toller, auch vorkafter Musik. Und die Be Good Tanyas war eines jener Stücke, was mich einfach sehr, sehr tief berührt, sowohl vom Text wie auch von der Musik her. Und deswegen habe ich das hier noch eingenommen.
Und das waren dann die Zwischentöne für heute. In der nächsten Woche summt es auf jeden Fall nachhaltig, wenn meine Kollegin Marietta Schwarz den Bienenforscher Jürgen Tautz begrüßt. Ich bin Joachim Scholl, bedanke mich fürs Zuhören jetzt, Daniel Levy und ich wünschen noch allerseits einen schönen Tag. Haben Sie auch eine gute, hoffentlich gesunde Woche. Bis bald.
Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't know the reason why, so I guess I'll keep gambling lots of moves and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.